Damit ist sozusagen der Bann gebrochen. Dieses Ereignis ist fortan erinnerbar, ohne aber automatisch diese Schreckensreaktion auszulösen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf dem weißen Sofa, euren Podcast zu Musik und Medizin, zu den tollsten Themen. Heute werden wir wieder lauschen, lachen, lernen. Ich habe ein Experteninterview für euch und bin ganz, ganz froh. Ich habe hier als Gast Dr. Golo Mielke. Und Dr. Golo Mielke ist ein Spezialist. Er ist Anästhesist, er ist Notfallmediziner und hat eine Privatpraxis zu ganzheitlichen Medizinthemen. Er beherrscht die Yogatherapie und die Hypnosetherapie. Und schnappt euch einen Tee, schnappt euch einen Kaffee und lauscht und lernt und freut euch. Also, lieber Golo, habe ich dich richtig vorgestellt?
Liebe Birgit, ich freue mich, dich zu sehen. Wir haben ja eine Weile uns nicht gesehen. Wie geht's dir?
Also, mir geht's sehr gut. Vielen Dank.
Toll.
Ja.
Ja, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie es dir geht, wie es dir ergangen ist und
Ja, also ich muss sagen, ich freue mich riesig, diesen Podcast zu haben. Ich bin ja selber Ärztin, jetzt noch nicht wie du Fachärztin, ne? Aber ich habe Medizin studiert und viele Jahre eben auch als Sängerin gelebt. Und jetzt finde ich eine Synthese und das macht mich unheimlich stolz. Und als Krebsüberlebende ist das für mich noch mal spannender, sozusagen jetzt noch mit noch größeren Ohren der Medizin und der Musik zuzuhören. Und da komme ich auf Hippokrates. Du hast auf deiner Homepage ein fantastisches Zitat. Das darf ich mal vorlesen.
Unbedingt.
Die wirksamste Medizin ist die natürliche Heilkraft, die im Inneren eines jeden von uns liegt. Das war jetzt der Hippokrates. Aber was heißt das für dich und was heißt das für die Hypnosetherapie?
Was heißt das für mich? Ja, man muss, also ich habe lernen dürfen, dass eigentlich es gar keine Krankheit gibt in dem Sinne. So bringe ich es mal direkt auf den Punkt. Das ist so praktisch meine Erkenntnis, zu der ich gekommen bin nach vielen Jahren. Sondern, dass wir eigentlich programmiert sind, darauf gesund zu sein. Also unsere Anlage ist eigentlich, gesund zu sein. Das heißt, wir haben eine Leib, Seele, Geist, Dreiheit, so würde ich es nennen, die zusammenwirkt. Und aus diesem Wirken heraus, oder ist das Bestreben eigentlich von der Anlage her, dass das alles funktioniert. Wenn wir uns beispielsweise geschnitten haben, so eine Wunde, die heilt, da muss ich nichts machen. Da muss ich gucken, dass die sauber ist, dass also der Störfaktor der Verschmutzung weg ist. Und ich kann natürlich auch im Vorhinein schon präventiv dafür sorgen, dass ich mich gar nicht erst schneide, als weiteren Störfaktor, um das zu verhindern, ja. Und um die körperliche Integrität zu erhalten. Ja, das heißt also, wenn ich die richtigen Rahmenbedingungen schaffe, dann entwickelt sich eigentlich automatisch das Leben in Gesundheit und man muss nicht allzu viel machen. Und jetzt ist es aber so, dass diese Rahmenbedingungen häufig nicht optimal sind und dadurch bestimmte Störfaktoren auf unser System wirken, auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene. Und auf der seelisch-mentalen Ebene natürlich auch und auf der energetischen Ebene auch. Also auf den drei Ebenen sind es letztendlich so. Und diese Störfaktoren, wenn sie nur heftig genug sind und oder lange genug eingewirkt haben, führen dann dazu, dass ich Symptome entwickle, die mich nicht mehr gut fühlen lassen und die dann im ungünstigsten Falle zu Zerstörung meiner Existenz führen können, auch bis zum Tod im Zweifelsfalle. Oder vorher zur Organzerstörung oder so etwas. Aber im Grunde genommen sind es Folgeerscheinungen, es ist Folgeerscheinung. So, und das heißt, wenn ich das unter dem Aspekt betrachte, dann richtet sich natürlich der Gedanke, wie kann Gesundheit wieder entstehen oder Heilung entstehen, weniger danach, eine Symptomkontrolle herzustellen, sondern mehr danach eine ursächliche Behandlung. anzustreben. Treat the cause, sagt man jetzt im Angloamerikanischen. Neuerdings kommt es so langsam so ein bisschen. Und naja, es gibt halt gewisse Wirkprinzipien, wie das ganze System zusammenspielt. Und du hast jetzt den Aufmerksamkeit gelenkt auf die Hypnose als eine mögliche therapeutische Verfahren. Und das ist natürlich ganz interessant, weil es schon so ist, dass letztendlich auch der Körper dem Geist folgt, in gewissem Sinne. Also wir kennen das alle aus dem Bereich der Psychosomatik. Ja. Mittlerweile ist auch die Somatopsychik anerkannt. Mhm. Aber das heißt also, wenn wir nur lang genug irgendwo einen Stress haben, dann manifestiert er sich im Körper, so im weitesten Sinne.
Ja.
Ja? Und hier kann ich sozusagen, wie ist der Brückenschlag zur Hypnose? Das sind letztendlich Mentalprozesse, bei denen es eigentlich gar nicht so schwierig ist, die zu verstehen. Also ich muss nicht, es reicht eigentlich 5, 6 Grundprinzipien, Grundwirkprinzipien unseres Geistes, unseres Gehirns zu verstehen. Und wenn ich die verstanden habe, dann kann ich gezielt mit denen sozusagen umgehen. Und der Punkt ist einfach der, dass wir, dass die meisten Menschen das wahrnehmen, was sie wahrnehmen. Aber wenn ich dich frage, Birgit, was glaubst du, wie viel Prozent des Tages bist du bewusst, wenn du so unterwegs bist, wenn du morgens aufstehst, dann zur Arbeit gehst und abends ins Bett gehst, wenn das sozusagen 100% sind, wie viel Zeit davon handelst du oder bist du bewusst da sozusagen? Was meinst du?
Also bewusst nicht im Sinne von der Anästhesist fragt, sondern ob ich wirklich mir darüber bewusst bin, was ich tue. Also so eine Bewusstheit. Oh, das ist eine gute Frage. Darüber muss ich mir noch weiter bewusst werden, indem ich meinen Fokus da mal rauflenke.
Und, genau.
Und da sind wir dann bei dem Thema achtsam durchs Leben gehen. Ne? Und das ist einfach ganz wichtig, um gesund zu bleiben und um gesund zu werden. Für mich natürlich als eine, die das Glück hatte, den Krebs eben gut zu überstehen. Ne? Unglaublich existenziell wichtig. Und ich kann es dir im Moment gar nicht so genau sagen. Ich hoffe, 50%.
Ja.
Ich bezweifle das fast.
Ja, also das ist großartig, wenn du bei 50% bist. Die meisten Menschen antworten, dass sie, na klar, bei 100% sind. Wenn ich wach bin, bin ich wach. Klar, kriege ich alles mit. Die Wahrheit ist, dass wir der Durchschnittsmensch an einem Durchschnittstag etwa 5% bewusst ist nur. Und 95% dessen, wo er wach ist, laufen eigentlich unbewusst ab. So, und das heißt, dass und wieso merken wir das nicht? Weil wir nur das mitbekommen, was uns bewusst ist. Und der Rest findet zwar statt, aber wir realisieren eigentlich gar nicht wirklich. Und deswegen haben wir das subjektive Gefühl, dass wir komplett da sein. Aber in Wirklichkeit sind wir rund 95% der Zeit aus dem Unbewussten heraus gesteuert. Es sei denn, wir entwickeln uns gezielt dahin und trainieren das und kommen dann irgendwann auf 50% oder sogar noch länger. Also es gibt ja Meister, die tatsächlich mehr oder weniger durchgehend bewusst sind. Aber wenn ich vom Durchschnittsmenschen spreche, dann ist es wirklich tatsächlich sehr wenig. Und das bedeutet natürlich, dass die meisten Dinge, die in uns wirksam sind, aus dem Unterbewussten heraus gesteuert werden. So, und und dann ist die spannende Frage, wie funktioniert das denn eigentlich? Und da habe ich immer so
Fragen. Weißt du, gerade im Hinblick auf die Therapie, die du anwendest, weil Hypnosetherapie nimmt ja das Unterbewusstsein mit hinein.
Genau, es verschafft dir einen Zugang dazu. Ja. Einen Zugang, den du sonst nicht hast, ja, weil er dir eben nicht bewusst ist. Das ist der Punkt. Und das heißt also, wenn ich jetzt mit diesem System, ich verschaffe sozusagen mit der Hypnose den Menschen einen Zugang zu ihrer tiefen Festplatte, wenn man das so im Bild bleiben will. Ja, das heißt, wenn ich sage, das sind zwei Rechner, dann habe ich den Rechner des Unterbewusstseins. Das ist ein Rechner, der läuft unglaublich schnell, zuverlässig. Mhm. Und ist wahnsinnig mächtig und groß. Und das Bewusstsein, das wäre ein anderer Rechner, der ist im Vergleich zu dem Rechner des Unterbewusstseins unglaublich langsam und störanfällig auch und fehlerbehaftet. Aber er hat die Besonderheit, er kann Neues finden. Das kann sozusagen der tiefe Rechner nicht. Das heißt, wenn ich ein Programm habe, was aus der Tiefe läuft und das wird angestoßen aus irgendeinem äußeren oder aus irgendeinem Impuls heraus, dann läuft das ab. Also bestes oder einfachstes Beispiel sind so Angst- und Panikreaktionen. Ja, stell dir vor, du hast so eine Hundephobie zum Beispiel. Da kommt jemand, das ist der kleine Hund auf der Straße, der kommt dir da entgegen und da stellen sich dir schon die Nackenhaare auf. Vielleicht wechselst du sogar die Straßenseite oder du hast eine Panikattacke und hast Stress auf alle Fälle. Es gibt Leute, die verlassen das Haus nicht mehr, wenn sie sehen, dass da unten ein kleiner Hund läuft. Und das, weil sie eine Todesangst haben letztendlich, eine massive existenzielle Angst, die getriggert ist durch diesen einfachen äußeren Reiz. Und das Spannende ist jetzt, dass das letztendlich was Gelerntes ist. Also sie sind nicht damit auf die Welt gekommen, sondern sie haben das gelernt. Dieses Muster sozusagen, es hat sich verankert. Und es läuft ab, es wird angestoßen und dann läuft es ab und du kannst nichts dagegen machen. Das läuft automatisiert als Reflex, als tiefer Reflex praktisch auf körperlicher Ebene ab, mit Nackenhaare aufstellen, mit Schweißausbruch, mit schnellem Herzschlag, mit Bluthochdruck, Panik eben. Jeder, der schon mal also sowas hatte oder schon mal echt Angst hatte, kennt das Gefühl eigentlich. Und die Leute, die sowas haben, die merken sogar, dass das kommt und sie, obwohl sie es wissen und realisieren, können sie nichts dagegen tun. Das heißt also, es ist außerhalb der Kontrolle des Bewusstseins an der Stelle und es läuft ja eben so ab. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kann man da hinkommen, sozusagen diese Programme zu ändern oder ja zu ändern letztendlich, die ja mehr oder weniger automatisiert oder wenn sie getriggert sind, automatisiert ablaufen. Wie kann man das machen, dass ich dieses Programm so verändere, dass es nicht mehr so abläuft, dass es mich krank macht, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne.
Genau, stellst die Frage, die ich dir gerne gestellt hätte, schon selber. Wie geht das Ganze? Ne? Warum funktioniert das überhaupt? Also ich kann selber sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe Hypnosetherapie für mich anwenden können, gegen Bühnenangst. Ich habe sie angewendet gegen Prüfungsängste im Medizinstudium und mich hat es enorm bereichert. Ich weiß, dass es für viele Menschen funktioniert. Aber die Frage ist, wie wirkt das überhaupt, ja?
Ja, das wirkt so, dass es eine Regel gibt für das System. Ich habe gesagt, es gibt so eine Handvoll Regeln. Eine Regel davon ist, dass diese tiefe Steuerung dem Bewusstsein nur das erlaubt zu finden, was es erlaubt zu finden. Also sprich, es hat einen Filter dazwischen gezogen. Okay, so und wenn ich jetzt was Unlustbehaftetes habe, was Stress bedeutet für das Gehirn, dann kommt ein weiteres Grundprinzip zum Tragen. Das Gehirn ist grundsätzlich ein Organ, was sehr energiereich arbeitet. Das heißt, es ist immer bestrebt, energiearme Zustände herzustellen oder es freut sich über es fühlt sich wohl mit energiearmen Zuständen und es fühlt sich nicht wohl, wenn es wie wild umherbritzelt da oben und Stress ist und viel Energie verbraucht. Das mag es nicht. Das heißt, so eine Panikattacke ist ein existenzieller Stress für das ganze System, ist nicht gut. Und das Gehirn, Grundregel Nummer 1, schafft nur Lösungen. Ja? Gehirn schafft nur Lösungen. Regel Nummer 2, es braucht viel Energie und liebt energiearme Zustände. Das heißt, was macht es? Es schafft eine Lösung, die diesen hohen Energieverbrauch runterfährt und packt es irgendwo in die Tiefe an die Seite, wo es erstmal keinen Schaden anrichtet. Und da wird es dann mehr oder weniger gut verschlossen und versiegelt. Die Schublade wird zugemacht, dann stört es dann erstmal nicht mehr. Das ist wie ein Splitter. Im Körper ziehst du dir den Splitter rein oder hat mir mein Hypnoselehrer beigebracht, das Beispiel. Ich möchte es nicht da sagen, dass ich mir das ausgedacht habe mit dem Splitter, aber es ist so schön, dass ich es übernehme. Wenn der Splitter im Körper steckt, dann kannst du verschiedene Sachen machen mit dieser Wunde. Du kannst eine Salbe drauf schmieren, du kannst eine Pflaster machen, du kannst einen Verband machen, Bad, sonst was machen. Aber die Wunde als solche wird normalerweise eigentlich nie wirklich gut heilen. Gut, kann sein, der kapselt ab, der Splitter, aber meistens wird es nicht wirklich gut. Ja, so, und bis der rausgezogen ist. Erst wenn dieser Störfaktor Splitter entfernt ist, dann beginnt das Heilsystem funktionieren zu können. Und so ähnlich ist es im Prinzip auch. Dieser emotionale Splitter, der dann da oben drin ist, im System, der wird halt an die Seite geschützt, um überhaupt erstmal das Überleben zu generieren. Also es ist eine Lösung und das funktioniert. Und deswegen soll man nicht, du verstehst, für mich ist das keine Krankheit, für mich ist das eine Lösung, aber eine Lösung, die halt langfristig dann dazu führt, dass dieserjenige nicht eine Bühnenangst hat oder eine Hundeangst oder was du da eben geschildert hast bei dir. Im Ergebnis, was ihn selber stört oder im ungünstigsten Falle sogar krank macht, ja, weil es raus will. Das System, und das ist wieder, was ich vorhin gesagt habe, unsere Anlage strebt nach Heilung. Sie strebt nach Heilung und nach Entwicklung. Ja, und das heißt, das ist zwar weggeparkt, da oben ist Ruhe, aber das Ding will irgendwie raus. Und wenn es da oben nicht raus kann, weil es auch übers Bewusstsein nicht zugänglich ist, weil das Unterbewusstsein praktisch den Filter dazwischen geschoben hat, um sich selber zu schützen vor diesem massiven Stress, fängt es an, über den Körper sich bemerkbar zu machen. Und dann fängt der Körper an, mit uns zu sprechen, in Form von zum Beispiel auch Krebs am Ende. Also wenn das dann ganz vorangeschritten ist. Krebs ist noch ein komplexeres Thema, aber Krebs hat die mentale Aspekt von Krebs funktioniert eben dann letztendlich so. Hat aber auch natürlich noch körperliche Aspekte. So, und wie funktioniert das Ganze, war deine Frage. Oder was ist das Besondere bei der Hypnose? Wie funktioniert das? Das Besondere bei Hypnose ist es, dass wir erstens einen entspannten Zustand herstellen am Gehirn, das mag es also. Und im entspannten Zustand werden auch sozusagen mehr Bereiche ansprechbar. Es entsteht eine gewisse Kohärenz. Wenn ich Stress habe, läuft es auf Autobahn sozusagen, auf der Schnellstraße. Und erst wenn ich runterfahre, kann ich die Seitenstraßen benutzen. Ja, die Abfahrten kann ich überhaupt erst nehmen. Wenn ich mit 200 über die Autobahn fahre, kann ich die Abfahrt nicht nehmen. Da geht es nur geradeaus. Auf dem bekannten Denkmuster, auf der bekannten Spur, auf der bekannten Schleife. Und indem ich runterfahre, kann ich sozusagen dann die Abfahrten besser nehmen. Und das zweite Entscheidende ist, im Unterschied zu einer, das könnte ich ja jetzt auch mit einem Biofeedback oder mit einer reinen Entspannungsübung machen, die bei vielen Menschen auch schon dazu führt, dass ihnen Erkenntnisprozesse kommen in der Entspannung. Da kommt dann plötzlich was hoch, was erlaubt ist. Aber in Hypnose ist es eben so, dass ich auch noch den Filter wegziehe. Ja, der Filter wird weggezogen durch die Hypnose und dadurch kann ich nicht nur die Bereiche sehen und die Abfahrten nehmen, die erlaubt sind, sondern ich kann praktisch alle Abfahrten nehmen. Ja. Und das heißt, ich kriege einen vollen Zugriff auf meine tiefe Festplatte. Und das Schöne ist, die Leute denken ja immer gerne, sie wären außerhalb Kontrolle bei Hypnose. Das ist überhaupt nicht so. Sie sind vollkommen dabei. Sie kriegen das alles mit und sie sind letztendlich auch diejenigen, die entscheiden, was sie finden wollen, ja. Also es ist, so das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir viele Vorurteile auch haben über Hypnose, getriggert durch die Filmindustrie und so, die dann, kann man vielleicht separat nochmal was zu sagen. Aber du hast die Frage, war, wie das funktioniert. Und es funktioniert eben dann so, dass ich den vollen Zugriff darauf habe und dann brauche ich eben idealerweise einen Guide, sozusagen, der sich ein bisschen auskennt und mir zeigt, wie ich da am besten sozusagen dass den emotionalen Splitter finden kann und transformieren kann. Ja, da gibt es eine spezielle Technik, sich direkt an dem unlustbehafteten Gefühl entlang zu hangeln, bis an den Beginn, dort, wo es begonnen hat in deiner Biografie. Und dort sozusagen es zu identifizieren und emotional zu transformieren. Okay? Das heißt, ich finde das auslösende Erstereignis, nicht ich finde es, der Klient, der Patient findet es, der Mensch, der sich in Hypnose begibt und der das Vertrauen hat, einen Therapeuten zu haben, der ihn begleitet, wie ein Bergsteiger, der auf dem Berg will, begleitet, sozusagen, der die Wege kennt und sagt, wir haben einen steilen Aufstieg, wir können auch nochmal eine langsame Runde machen, aber du willst da oben hin und dann ich zeige dir die Wege, die es gibt und du entscheidest, welche Wege du gehen möchtest. So kann man sich den Prozess vorstellen. Und wenn das gefunden ist, der Therapeut weiß, hat eben, gibt es bestimmte Techniken, das zu erkennen, wo das dann ist. Dann ist man an der ersten Stelle dieses emotionalen Traumas und kann dann es transformieren. Ja. Das ist jetzt eine komplexe Erklärung bis dahin. Das Entscheidende ist im Grunde genommen, oder häufige Fragen an der Stelle sind dann, die Leute können sich das nicht vorstellen. Deswegen habe ich so ein ganz, dieses Beispiel mit der Hundephobie könnte zum Beispiel so aussehen. Du bist vielleicht als kleines Mädchen, hast du in deinem Kinderwagen gelegen und die Mama hat sich mit der Nachbarin unterhalten und dann kam der große Hund an und hat dir das Maul aufgerissen, dir so übers Gesicht geleckt, aber du hast diese Zähne gesehen und dachtest, du wirst jetzt gefressen, hast dich zu Tode erschreckt als kleines Baby und geschrien und die Mama hat es gar nicht geschafft, dich richtig zu beruhigen irgendwie oder gar nicht reagiert auf dich, hat gar nicht mitgekriegt vielleicht richtig. Und du hast einen Todesschrecken. Das ist dieses erste Ereignis praktisch, was dir diese Hundephobie getriggert hat. So, und dann hast du dich beruhigt irgendwann. Ja, alles gut, die Kinder erinnern sich sowieso nichts an alles. Heißt ja immer, das ist ein großer Fehler, das stimmt überhaupt nicht. Und dann später bist du vielleicht mit 4 am Spielplatz und da kommt wieder der Hund an und kommt angerannt und bellt dich an, schmeißt dich um in den Sand und beißt dir den Ball kaputt. Erstmal wieder ein Schrecken und aber auch die Erinnerung an das Schema Hund. Hund wieder, ja, war vielleicht ein anderer Hund, aber wieder Schema Hund. Der hat jetzt vielleicht nochmal laut gebellt dabei oder wieder die Zähne gezeigt. So, und nochmal später bist du, da ist das schon tiefer verankert und dann später hast du dann, kommt vielleicht wieder ein Hund um die Ecke, der erschreckt dich einfach, den hast du nicht gesehen, er steht plötzlich vor dir und wieder Schema Hund steht so vor dir und wieder Todesangst. So, und das heißt, und später geht das dann weiter, das, und am Ende reicht dann der kleine Pinscher sozusagen, den du mit einem Tritt wegschieben könntest, dir trotzdem eine Todesangst einzujagen als erwachsene Frau. Und jetzt die klassische Methode, also es gibt verschiedene Methoden der Dekonditionierung, das ist ein anderes, weiteres Thema, aber die, was die Hypnose eben macht, ist, sie, du sagst, ich kann, wenn ich einen Hund sehe, das ist mein Symptom, kann ich nicht auf die Straße gehen, dann muss ich die Straßenseite wechseln. Das beeinträchtigt mein Leben, ich möchte das weghaben. So, und dann, was man in man stellt, setzt man die Hypnose sozusagen ein und geht dann in Hypnose, geleitet, geführt, an diesem Gefühl, was das macht, diesem Panikgefühl, was derjenige dann hat, entlang und forscht in Hypnose nach dem ersten Mal, wo dieses Gefühl aufgetreten ist. Ja. Regressionstherapie in Hypnose, und dann rutscht der sozusagen an diesem Gefühl entlang in die Tiefe. In der Regel sind da mehrere Ereignisse noch auf dem Weg. Es gibt bestimmte Techniken herauszufinden, ob es das erste Ereignis war oder nicht. Und wenn ich sozusagen das Kriterium fürs auslösende erste Ereignis gefunden habe, dann weiß ich, das ist das auslösende erste Ereignis. Und dann wird diesem Ereignis der Schrecken genommen. Der Mensch ist in diesem Moment in Hypnose offen für alle Dinge. Vor allem ist er emotional intelligent. Er ist nicht mehr ausgebremst durch die Ratio. Das habe ich vorhin nicht ausreichend erklärt, weil Emotionen, die sind in diesem Bereich weitgehend verankert. Mittelhirn, Amygdala, Panikzentrum und so weiter, ja. Und die sind, vorher kommen sie nicht durch. Vorher bist du auf der Straße, hast deine Panikattacke, aber die Ratio sagt, ich muss zur Arbeit, und dann zitterst du und gehst zitternd in die U-Bahn oder was auch immer, dann bist du kontrolliert und das geht nicht durch. Und in Hypnose ist sozusagen immer noch, bist du dabei, aber du bist den Gefühlen gegenüber offen, kannst die alle sehen, die sind auch dann da in dem Moment, aber in dem Moment, wo dieser Schrecken dann auftritt, wird in Hypnose diese emotionale Unlust aufgelöst. Das ist der ganz große, der eigentliche Eingriff, okay? Also du bist da an dem eigentlichen Störfaktor dran, und dann ist es so, der Mensch hat dieses unlustbehaftete Gefühl oder dieses Programm laufen, weil ihm ja an dem Erstereignis was gefehlt hat. Im Beispiel des Hundes wäre es der Schutz gewesen. Die Mutter hätte oder der Vater oder jemand hätte dazwischen springen müssen, damit das nicht geschieht. Und den Hund wegschieben, sagen, du gehst nicht an mein Kind, das ist geschützt. Also in diesem Falle den Schutz vor der existenziellen Bedrohung beispielsweise. Und dieses passiert in Hypnose und gibt der Patient sich selber. Er ist praktisch in diesem Moment der Hypnose, ist er beides. Er ist der Erwachsene, der zuschaut, und er ist das Kind, weil er das aktiv erinnert. Aktiv und emotional erinnert. Und dann wird es begleitet, dass er sozusagen in der Hypnose diese Emotion oder beziehungsweise das bekommt, was ihm dort gefehlt hat. Und was dann passiert, ist jetzt das eigentlich Verrückte, weil du hast gefragt, wie funktioniert das? Die Emotion, der Schrecken, der sonst getriggert war, kann jetzt nicht mehr laufen, weil sozusagen das Kind, der Mensch in Hypnose sich selber den Schutz gibt, den er gebraucht hätte. Er ist in dem Moment gleichzeitig im Jahr 2023 jetzt hier und gleichzeitig ist er als Zweijähriger in dem Beispiel jetzt da. Ja. Und ergibt sich das. Und dadurch passiert was ganz Verrücktes, nämlich diese Emotion, die ja aktiv auch funktioniert immer wieder. Ich habe das am Anfang geschildert mit Schweißausbruch, Haare aufstellen, Panik. Das ist ja eine körperliche Reaktion, die hormongesteuert stattfindet. Diese wird jetzt moduliert in Hypnose und wird runtergefahren.
Ja.
Und was passiert ist, das Gefühl der Todesbedrohung, jetzt in dem Beispiel, geht weg. Und das ist der Lernprozess, also das Gefühl ist weg. Und weil das aber praktisch nicht über die Ratio kommt, sondern über das emotionale Gehirn, weil es in Hypnose ist, lernt das emotionale Gehirn sozusagen, dass diese Erinnerung, nicht mehr die Schreckensreaktion über die Amygdala auslösen muss, Panikreaktion, Stoffwechselreaktion auslösen muss, sondern es kann Ruhe bleiben. Und damit ist sozusagen der Bann gebrochen. Dieses Ereignis ist fortan erinnerbar, ohne aber automatisch diese Schreckensreaktion auszulösen. Und das ist das, wie es funktioniert. Und das kann man machen mit allen möglichen Dingen, die sozusagen störend wirken. Und das ist die Methodik dabei.
Genau. Golu, das ist wirklich total toll. Also man merkt, du bist da wirklich total drin, weil du unheimlich viele Dinge, die natürlich irgendwie mit dem Thema zusammenhängen, die Vorurteile, die Mechanismen, wofür brauche ich das, wie geht es? Du stellst ganz viele Fragen sozusagen schon fast selbst, ja? Weil meine nächste ist jetzt natürlich, mit welcher Indikation, mit welchem Problem, mit welchen Themen kann man in die Hypnose gehen? Also ein paar Dinge habe ich ja selber schon angesprochen. Also bei mir selber habe ich so profitiert, als ich noch mal spät zur Uni zurück bin, mit Mitte 45. Also ich meine, da muss man ein bisschen bekloppt sein, ja. Aber ich bin ins fünfte Semester gesprungen und ja, musste dann sozusagen voll rein und habe mir gedacht, ich tue alles, um mich maximal zu befähigen, und bin zu der Hypnosetherapeutin und habe mich mit ihrer Hilfe maximal beruhigen können, sodass ich noch bis eine Stunde vor mündlichen Prüfungen weiterlernen konnte. Mhm. Und also Bühnenangst kann ein Thema, also da hat es mir auch sehr geholfen. Dann weiß ich zum Abnehmen, zur Raucherentwöhnung, gegen Ängste. Und du hast ja auch auf deiner Seite ganz viele Indikationen. Zum Beispiel das Vegetativum.
Das was?
Das Vegetativum.
Ach so.
Mhm. Also Bluthochdruck. Und Schmerzen, Krebs, Komplementärmedizin, ne? Mhm. Also da steht ja unheimlich viel. Schlafstörungen, Burnout, Neurodermitis, Autoimmunstörungen. Mhm. Ängste, Phobien hatten wir auch schon angesprochen. Also das ist ja wirklich ein sehr mächtiges Tool.
Ja, jetzt muss man das, genau, das ist richtig. Aber jetzt hast du von meiner Seite so ein paar Sachen vorgelesen. Ich arbeite natürlich nicht ausschließlich mit Hypnose. Hypnose ist ein Element. Das heißt, man muss immer schauen, wo liegt die Störung vornehmlich, und was erlaubt sozusagen der Patient auch? Also wo steht der? Es ist nicht jeder bereit für eine Hypnosetherapie, weil es auch was mit Vertrauen zu tun hat. Und jemand, der da eine ablehnende Haltung hat, der wird darüber nicht kommen. Und vielleicht auch ein Mineralstoffdefizit hat oder eine Vergiftungssituation, dann sollte man das erstmal auf körperlicher Ebene in Ordnung bringen. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen durcheinander da in Bezug auf die Hypnose. Aber natürlich kann man diese Sachen behandeln. Was bei der Hypnose ist es so, dass ich ganz gerne unterscheide zwischen der symptomatischen Hypnose und der ursächlichen Hypnose. Jetzt nicht verstehen, ich habe am Anfang gesagt, dass wir ja eigentlich eine ursächliche Therapie wollen. Das ist der Ablauf, den ich eben geschildert habe. Das ist die sogenannte Regressionstherapie. Die habe ich gelernt beim Norbert Preetz in Magdeburg. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den Norbert, der da also sozusagen mir das ermöglicht hat, das zu lernen. Er macht hervorragende Kurse, kann ich nur empfehlen. Und es ist die Frage, was gewollt ist beim Menschen. Wenn ich ein einfaches Lampenfieber bekämpfen will, dann kann ich sozusagen auch mit einer einfachen, schnellen Hypnose die Mechanismen des Gehirns wiederum nutzen, indem ich auch wieder eine Dekonditionierung mache, auch wieder mit emotional und so weiter. Im Grunde genommen macht man eine neuroemotionale Rekonditionierung, ja, und dann funktioniert das, ohne aber jetzt, sage ich mal, tief in die Tiefe zurückzugehen und ans Urtrauma zu gehen. Das kann man quasi im Vorbeigehen machen. Migränebehandlung, Angstbehandlung, das sind Behandlungen, die dauern 15 bis 30 Minuten, das geht so. Ja, Hypnose einleiten, zack, alte Erinnerungsstruktur zerkratzen, neues drauf, Muster drauflegen, und dann hast du das Thema nicht mehr. Ja. Symptomatische Hypnose reicht den meisten, also vielen Menschen, oder für kleinere Probleme reicht es auch aus. Und man muss ja auch überlegen, dass man, also was möchte ich erreichen? Das ist die Kernfrage. Und wenn ich halt sage, na, ich habe ein wiederkehrendes Thema beispielsweise, ja, ich habe immer wieder Beklemmungsgefühle, ich habe immer wieder Stress, wo ich nicht genau weiß, wo der herkommt. Ich glaube, da ist irgendwie, ich weiß nicht, warum ich mich nicht so richtig wohlfühle in meinem Leben. Dann lohnt es sich hinzuschauen an die tiefen Themen. Ja, es gibt Menschen, die machen ganz verrückte Sachen, die sind selbstzerstörerisch. bis in, es ist ins Extreme oder haben Dinge, wo sie sagen, ja, das ist schon, ich bin schon extrem irgendwie so an der Stelle und ich weiß aber gar nicht warum. All diese Sachen haben letztendlich, da ist es interessant hinzuschauen. Und ich kann natürlich auch bei der einfachen Bühnenangst, kann ich auch sagen, wo kommt die her? Und wenn ich tief gucke mit einer Regressionstherapie, dann löse ich es halt auf der Ebene auf. Also wirklich nachhaltig und von Anfang an. Da steckt auch eine Erfahrung dahinter mit Sicherheit, die sehr weit zurückreicht. Ja. Und wenn ich aber sage, nee, ich will gar nicht so tief bei mir gucken, ich will nur, dass das Symptom weggeht, dann kann ich eben diese Hypnose auch praktisch wie eine Pille einsetzen, symptomatisch. Ja. Und die Bedeutung eben bei den ernsthaften Erkrankungen, Bluthochdruck, Vegetativum bis hin zum Krebs, liegt natürlich darin, dass all diese unlustbehafteten Reaktionen, die wir haben, also Todesangst, Wertlosigkeit, was gibt's noch? Also alle unlustbehafteten Gefühle im Grunde genommen, ja, die der Mensch so kennt.
Aktivität, Hyperaktivität, Ängste.
Ja, es gibt so viel, ist es gar nicht. Wenn ich es zurück, es sind meist, also Ängste, es gibt eine Urangst. Es ist die Angst, ist die existenzielle Angst. Tatsächlich immer. Auch, also viele Leute sagen, nee, ich habe viele Ängste. Ja, das ist wie ein Blumenstrauß, das findet dann viele Ausprägungen, aber letztendlich dem zugrunde liegt ein Grundmuster. Und das ist halt Angst, Wertlosigkeit, Schmerz, also physischer Schmerz auch, solche Sachen. Da gibt es so 4, 5 Sachen, die da eine Rolle spielen. Und wenn ich also sage, ich möchte das wirklich jetzt mal aufgelöst haben, dann lohnt es sich, eine Regressionstherapie zu machen. Wenn es so ist, dass ich sage, ich möchte einfach nur in Funktion geraten, kann man das auch so machen, wie ich das gesagt habe. Und der Stellenwert beispielsweise bei Erkrankungen wie Krebs liegt natürlich in zweierlei. Aber das ist so das Besondere ist im Grunde genommen die parasympathische Aktivierung. Also wenn ich Stress habe, und das ist der Faden zurück, ja. Also wenn ich Stress habe, egal durch welches unlustbehaftete Gefühl, habe ich Stress. Und Stress macht krank. Stress steht letztendlich am Anfang nahezu aller chronischen Erkrankungen. Und zwar letztendlich als Zellstress. Okay? Und den kann ich als natürlich auf Zellebene behandeln. Da sind wir dann wieder bei der körperorientierten Therapie. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Aber wenn ich jetzt zur Hypnose zurückgehe, da kann ich halt natürlich schauen, dass ich den Stress runternehme, indem ich eine Parasympathikus-Aktivierung bekomme oder den Sympathikus runterfahre. Birgit, das Schönste ist immer, ich lasse die Leute immer am Anfang atmen. Sage ich immer so, jetzt hol mal richtig tief Luft, atme mal richtig tief ein und aus. So, und wie atmen dann die meisten? Atme mal tief ein, ja, so richtig tief. Hier oben, da, ne? Ich sehe das jetzt im Bildausschnitt nicht, das ist bei dir. Aber wenn du Luft holst, ja, die atmen oben im Brustkorb. So, und dann sage ich immer, wunderbar, jetzt leg mal die Hände auf den Bauch und atme dann mal da hin. Dann sage ich, kann ich nicht, geht nicht. Geht nicht. Doch, das geht, weil ist ja der Hauptatemmuskel ist ja das Zwerchfell. Und wenn das Zwerchfell sozusagen nach unten sich bewegt, dann atme ich in den Bauch, der Bauch schiebt nach vorne. Ja, und das ist mein Hauptatemmuskel. Und wenn ich aber im Stress bin, atme ich hier oben nur noch. Ja, so, und daran erkennt man sich schon, die Stressatmer. Und warum sage ich das? Weil ich natürlich über die Atmung auch Sympathikus-Parasympathikus-Aktivierung habe. Ja, das heißt, mit jeder Einatmung aktiviere ich eigentlich einen Sympathikus und mit der Ausatmung Parasympathikus. Und wenn ich aber im Stress bin, im chronischen Stress, dann bin ich nur noch im Sympathikus hier oben. Ja. Und wenn ich nur noch im Sympathikus oben bin, dann fehlt der Parasympathikus. Und dann kommen wir dahin, dass wir feststellen müssen, der Mensch ist ein rhythmisches Wesen. Der braucht Anspannung und Entspannung. Ja, wenn er nur Entspannung hat, dann wird er faul und lazy und ist nicht gut. Und wenn er nur Anspannung hat, dann kommt da in die Stresskrankheiten rein. Und das haben ganz, 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 ganz viele Menschen bei uns.
Wie ein Musikstück, wo zu viel Pausen sind, dann ist, sagen wir mal, zu viel auf der parasympathischen Seite. Oder eins, wo die ganze Zeit der Punk abgeht und überhaupt keine Pause ist. Also Sympathikus, ja.
Ja.
Irgendwo so dazwischen. Also es ist auch alles okay, dass man mal in Extreme geht. Aber wenn...
Unbedingt, ja.
Gesamt, ne? Und wir brauchen auch die Extreme, natürlich. Aber ich glaube, es geht so um die Balance im Leben halt auch zwischen Sympathikus, Parasympathikus, zwischen die Kraft der Ruhe, aber auch die Kraft der Action. so seinen Weg zu finden. Ne? Also ich
ja, und das hat massive Auswirkungen natürlich. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja.
Ja, weil wenn das hat konkrete Auswirkungen, weil wenn ich jetzt im Sympathikus die ganze Zeit hänge, dann habe ich dann eine Adrenalinaktivierung die ganze Zeit. Adrenalin ist der Gegenspieler vom Insulin, ja, weil es stellt Zucker bereit. So, und wenn ich die ganze Zeit, über Jahre, Jahrzehnte vielleicht, in einer Adrenalinaktivierung bin, dann bin ich erschöpft in meinem adrenergen System. Okay? Und dann habe ich ein relatives Überwiegen von Insulin und dann habe ich den Zucker in der Zelle. Und dann haben wir den Zucker als wichtigen Auslöser für Krebs, um dir die Frage nochmal auch Bezug zu nehmen auf diesen Anteil deiner Frage. Und das heißt, hier kann es natürlich helfen, indem ich den Stress rausnehme, den Sympathikus runterzufahren und den Parasympathikus hochzufahren. Weil bei Adrenalin ist das Problem, ich kann das nicht spritzen. Wenn ich Adrenalin spritze, dann ist nur erlaubt bei der Wiederbelebung, bei der Reanimation, weil es ganz starke Nebenwirkungen hat und auch eine ganz kurze Halbwertszeit. Und ich brauche eine Intensivstation dafür und Monitor und alles. Und also das kann ich nicht dem Menschen zu Hause geben. Das wäre nicht sinnvoll. Also wie kriege ich dann mein Adrenalin wieder hoch? Indem ich den Verbrauch reduziere. Okay? Also wir sind, ganzheitliche Medizin ist eine ausgleichende Medizin.
Ja.
Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist, ich denke, wir stehen vor einem, oder ich würde begrüßen, einen Paradigmenwechsel, wo wir ein bisschen wegkommen von der Symptomkontrolle und hinkommen in das tiefere Verständnis von Erkrankungen. Und ja, also Sie brauchen sicherlich die anderen Verfahren auch. Für Akutsituationen sind sie unerlässlich und haben einen riesen Stellenwert. Da möchte ich auch nicht falsch verstanden werden. Aber wenn wir im Bereich der chronischen Störungen kommen, spielt das andere eben eine immer größere Rolle. Und das Zweite ist eben natürlich eine übergeordnete Sicht auf Krankheit. Ich habe vorhin gesagt, eigentlich gibt es nur Gesundheit. Das heißt, ich verstehe Krankheit mittlerweile eigentlich als Krise. Also nicht nur, es kommt nicht von mir, das haben andere schlaue Leute schon vorher gesagt, aber ich habe es, für mich passt es. Ich kann immer mehr finden, dass das eine Richtigkeit hat, so muss ich das sagen. Und deswegen kann ich das auch so ausdrücken. Krankheit ist eine Krise und jede Krise stellt eine Chance dar.
Ja.
Eine Chance, ja, weil das sind ja Lösungen, auch beim Krebs jetzt. Was macht der denn? In der Krebszelle sind ganz viele Giftstoffe, da sind teilweise. Ja, es sind giftige, letztendlich körperschädliche, materielle Substanzen akkumulieren in der Krebszelle. Das heißt, was macht die? Im Grunde entgiftet die das System, indem sie das alles zusammenkehrt und in sich aufnimmt. So, und irgendwann dekompensiert sie in ihrer Selbstreinigungsfunktion und dann entartet sie. Aber sie hat bis dahin hat sie eigentlich eine Reinigungsfunktion gehabt. Das heißt, das darf man auch mal so lesen. Ja? Und die Frage, die man sich stellen kann, ist, was ist denn mit meinem, wir haben über 10.000 Mutationen jeden Tag, jeder Mensch. Ja? Die werden abgeräumt vom Immunsystem wieder, ohne Probleme. Das heißt, die Frage darf man sich auch stellen, was ist denn mit meiner inneren Intelligenz, mit meinem Immunsystem, warum funktioniert das an der Stelle nicht mehr? Und dann eben, warum der Krebs dann an der Stelle? Da ist auch dann wieder ein Zusammenhang, wieder in die Hypnose, dass man natürlich sagen kann, okay, du hast, was ist denn der Stress? Also wir haben einen Vergiftungsanteil und einen Sauerstoffmangelanteil an der Zelle, die entartet. Ja, Otto Warburg hat 1932 einen Nobelpreis bekommen, weil er herausgefunden hat, dass Krebs nur in saurem Gewebe entsteht. Also saures Gewebe ist da, wo zu wenig Sauerstoff ist. Ja, da wird der Stoffwechsel, fehlt der Stoffwechsel wird sauer und dann kann Krebs entstehen. So, wenn ich das weiß, was heißt denn das dann für den Metabolismus und für die Behandlungsoptionen auch? Für mich mega spannende Themen. Kann ich also auf der stofflichen Ebene das Ganze angehen, stofflich, energetisch, auf Zellebene, und ich kann natürlich aber auch fragen, was ist denn der Stressanteil an der Krebserkrankung. Und dann kann ich dahin kommen, dass ich sage, naja, mein Lebensstil letztendlich hat mich dahin geführt, wo ich jetzt stehe in der Erkrankung, und warum soll ich das jetzt eigentlich überleben? Mhm. Also was müsste sich ändern? Warum soll ich weiterleben? Ja, also was ist denn das eigentlich, warum ich weiterleben soll? Und dann, das sind ganz spannende Fragen, die auch durchaus in Spirituelle reingehen. Und wenn ich anfange, mich da in diese Richtung zu beschäftigen, entsteht in der Regel automatisch eine Erkenntnis, okay, ich habe viel Stress gehabt, warum, wieso, wo kommt der her? Was sind das für Muster, die da in mir wirksam sind? Warum musste ich immer so nach vorne gehen oder es allen recht machen, immer für alle da sein, immer die höchste Leistung bringen oder mich immer schlecht fühlen, mich immer... Und so weiter, was die Menschen so haben an typischen Mustern, die ihnen im Wege stehen. Und da kann es eben hilfreich sein, das darüber aufzulösen, um dann im nächsten Schritt dann auch sich viel geordneter, weil dann zentriert, weil es ist ja die Blockade, die gelöst ist, die dich dein Leben lang begleitet hat, dein tiefes Selbst sozusagen, will sich entfalten, kann aber nicht, weil es immer durch dieses emotionale Trauma in eine bestimmte Richtung irgendwie da so eine Kraft reinwirkt. Und wenn das gezogen ist, dann entsteht plötzlich Raum und das kann sozusagen auch aus der Tiefe kommen dann automatisch Antworten und Erkenntnisse für die Menschen, wenn sie sich dann beschäftigen, auch den Geist zur Ruhe bringen, vielleicht mit Meditation und anderen Techniken.
Großartig.
Und dann kommt ihnen, was eigentlich, warum sie eigentlich da sind auf der Welt. Und dann wissen sie auch, warum sie leben sollen und wollen und müssen. Und dann gilt wieder das nächste Prinzip, der Körper folgt dem Geist. Ja, ja, das heißt, dann kommt auf einmal der Befehl, na klar, ich muss gesund werden. Da gibt es ein tolles Beispiel, der Clemens Kubi macht da, ist auch ist so sein, der hat sich darauf total spezialisiert, dass der war querschnittsgelähmt. Wer den kennt und der, haben auch die Ärzte gesagt, das wird nichts mehr, kannst nicht mehr laufen. Und ihm wurde plötzlich klar, er muss nochmal auf irgendeinen Berg steigen. So, ich, ganz genau kenne ich die Geschichte nicht, aber das ist so im, die Essenz davon. Er erzählt das immer ganz gerne. Und dann hat der, dann war das klar. Um auf den Berg zu steigen, brauche ich meine Beine. Ja, und dann war das klar, okay, das System muss heilen. Es gibt total verrückte Geschichten, wenn der, ja, Gliedmaßen wachsen nicht nach, heißt es immer, gibt Berichte von einem Kind, das hat den Finger beim Unfall verloren. Und es hat die Ärztin hat die getrennt von den Eltern und hat ihr gesagt, das ist kein Problem, das wächst nach. Für ein 4-5-jähriges Mädchen war das. Und die hat dann das geglaubt. Weil die Ärztin hat gesagt, das mit keinem drüber sprechen, das ist unser Geheimnis. Aber das ist so, sage ich dir jetzt. Aber mit keinem drüber sprechen, das ist so. Das wissen die anderen nicht, das ist ein Geheimnis, muss ein Geheimnis bleiben. So, und dann hat die das geglaubt. Also, hohe Kinder sind ja unglaublich suggestibel. Ja, wir arbeiten ja in der Hypnose auch mit Suggestionen. Ja, dass wir sagen, ich habe keine Angst mehr, sondern ich bin mutig und stark oder ja, es wird weniger und weniger. Aber eben die Suggestion, die der Mensch sich selber geben will, also Stichwort Fremdbestimmung. Nicht ich gebe die Suggestion, das ist wichtig bei der Hypnosetherapie, sondern der Klient, der Patient, der sagt, der mit dem wird gesprochen und der sagt, wie sich's anfühlt und er sagt auch, was ihm gefehlt hätte. Und er kriegt dann auch den Auftrag, sich das zu geben, was ihm geholfen hätte, nämlich den Schutz. Das heißt, der macht die ganzen Formulierungen, die ganzen Suggestionen, das kommt alles aus ihm letztendlich. Und der Therapeut schreibt nur mit und wiederholt es dann in Hypnose, und damit die Mechanismen des Gehirns richtig genutzt werden. Es ist also keine Fernsteuerung, in dem es, also es gibt Eingriff mit Verantwortung, natürlich, keine Frage, aber dafür ist man ja Arzt, dass man das verantwortungsbewusst macht. Ja. Und der Finger ist nachgewachsen, übrigens. Ja.
Also, musst du mir nochmal genau sagen, wie das hieß, das muss ich unbedingt nachlesen. Das ist eins der sogenannten Wunder, was eigentlich medizinisch als unmöglich gelten würde, wo man aber wirklich sehen kann, oh, wir haben viel mehr Möglichkeiten, Wunden zu heilen und die Heilkraft ist so viel stärker.
Ja, das ist doch ganz, ganz wichtig, dass du das sagst. Wir müssen gar nicht in die Wunder gehen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wir haben eine beschleunigte Wundheilung bei Brandwunden. Ich glaube, auf die Hälfte etwa reduziert, ja, wenn du mit hypnotischer Suggestion arbeitest. Du kannst Blutungen bei Operationen reduzieren, indem die Durchblutung zurückgenommen wird beim Zahnarzt, ja, solche Sachen. Also diese ganzen körperlichen Reaktionen, die infolgedessen auftreten, der Körper folgt dem Geist, sind über Hypnose ansteuerbar. Schmerzfreiheit, brauchst du noch nicht mal eine besonders tiefe Hypnose. Das ist relativ simpel. Ja, und besonders gut profitieren natürlich chronische Schmerzen. Ja, ja. Solche Sachen. Das kann man machen. Durchblutung habe ich genannt. Wundheilung sind drei große Themen, die relativ gut untersucht sind. Da muss man gar nicht groß die Wunderheilung recherchieren. Das, ja, da kann man das sehen und messen und zeigen, wie sozusagen der Körper tatsächlich physisch reagiert.
Absolut. Dazu gibt es auch eine Forschung. Ganz interessant, eine Frau Dr. Schmidt forscht in Deutschland zu diesem Thema und hat eben auch Studien gemacht auf Intensivstationen. Da haben sie kooperiert mit den Medizinern und haben den Menschen, die operiert werden sollten, so einen sicheren Ort gegeben. Und die haben die ganzen Therapien viel besser annehmen können. Und als ein konkretes Beispiel mal, mein Lebensgefährte hatte sehr viele Operationen letztes Jahr. Und dann sollte die 10. kommen. Und dann ist er vorher in eine Hypnose gegangen und hat sich hypnotisieren lassen für, du verlierst ganz wenig Blut.
Genau, das ist genau das, was ich merke.
Ganz wenig Schmerzen haben. Mhm. Und dann war es ziemlich abgefahren, weil ich habe ihn besucht im Krankenhaus und dann fiel auf, dass seine Schmerzpumpe völlig fehleingestellt war, auf ein Zehntel. Da fehlte irgendwie eine Kommastelle. Und er war einen Tag nach der OP fast schmerzfrei. Eine riesen Bauch-OP. Also ist, und er glaubt eigentlich an sowas überhaupt nicht.
Ja, das ist ja das Schöne.
Funktioniert.
Richtig.
Also es ist sehr effektiv. Und wir kommen so langsam zum Ende für heute. Ich könnte dich natürlich noch mindestens 1001 Frage stellen. Wir sollten das nochmal da anknüpfen und uns vielleicht noch ein paar Themen ein bisschen genauer ausgucken. Aber wenn ich dich nochmal zwei Sachen fragen darf zum Abschluss. Das eine, was sind so die größten Empfehlungen für Menschen, die, wo du sagst, hier kann ich als Hypnosetherapeut und Arzt am besten helfen. Kommt und lasst es machen. Wo würdest du sagen, Leute, kommt?
Naja, an und für sich sagt dir das dein inneres System.
Ja.
Also wenn du, die Leute kommen zu mir, die haben irgendein Symptom. Und dann sage ich, okay, erkläre ich ein bisschen das, was ich habe jetzt Hypnose sehr ausführlich erklärt. Normalerweise erkläre ich am Anfang, wie das funktioniert. Also wie Leib, Seele, Geist zusammenspielen und interagieren. Und dann kriegen die Leute in der Regel schon ein Gefühl dafür, wo bei ihnen ein Thema ist, beziehungsweise wo eine Bereitschaft ist, über welchen Kanal sie sich öffnen möchten. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen, die wissen schon irgendwie, die hatten schon mal Kontakt mit Hypnose oder die sind da neugierig drauf und die sagen, ja, ich möchte das und ich habe da, weil es braucht eigentlich nur zwei Sachen. Hypnose funktioniert nicht gegen deinen Willen. Ich kann dich nicht gegen deinen Willen hypnotisieren. Also ich kann eine Blitzhypnose machen, dann bist du ganz kurz hypnotisiert, aber dein System wird sofort wieder rausgehen. Innerhalb von Sekunden. Ja, das heißt, jemand, der das nicht möchte, der muss auch nicht kommen mit diesem Wunsch einer Hypnose, ja, oder dem therapeutischen Ansatz dort. Und es kann aber auch sein, dass die Angst so groß ist, dahin zu tauchen wieder.
Ja.
Ja, dass die zwar sagen, ich will, zwar, hier oben will ich, aber eigentlich wollen sie nicht. Und bei solchen Menschen ist auch die Hypnose nicht die Methode der ersten Wahl. Da gibt es andere Verfahren. Da kann man erstmal über den Körper beispielsweise gehen, weil der Körper folgt zwar dem Geist, aber er spielt ihm natürlich auch Signale zurück. Und wenn der Körper sich entspannt, wird auch der Geist ruhiger. Die Menschen entwickeln Vertrauen. Ja, das heißt, Vertrauen ist das zweite große Voraussetzung. Sie müssen es wollen, sie müssen sagen, okay, was heißt wollen? Sie müssen eine Bereitschaft haben, sagen, okay, ich nehme das als Methode an. Und das Vertrauen muss da sein, dass sie sagen, okay, ich denke, das ist das Richtige für mich. So. Und wie gesagt, dann geht es eigentlich auch in aller Regel, beziehungsweise man bekommt als Therapeut auch ein Gefühl dafür, wo es klappen wird und wo nicht. Und ich hatte auch schon mal jemanden, der wollte unbedingt und mir war klar, dass es nicht klappt, weil diese Person es eigentlich nicht wirklich zugelassen hat. Sie hat es nur vordergründig zugelassen, aber man hat gemerkt, in der Tiefe lässt es nicht zu. Aber wir haben es dann trotzdem probiert, ist auch in Hypnose reingegangen, aber dann, sobald man an den Schmerzpunkt kam, wieder rausgegangen. Und das, dann ist es nicht der richtige Weg. Ja? Das heißt, da sind die Grenzen des Verfahrens. Es gibt aber andere Methoden, sozusagen über die innere Intelligenz zu arbeiten. Da ist der sogenannte Jägercode zu nennen. Das ist ein Verfahren, wo man nicht in Hypnose ist, aber trotzdem im Wechselspiel mit innerer Intelligenz und Ratio über eine bestimmte Fragetechnik dann auch sich Themen öffnen können. Ja, und da das System, deswegen nochmal, das ist so wichtig zu verstehen, das System möchte heilen. Und wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, dann wird es da den Impulsen folgen. Und ansonsten, also alle Angst, alles, was mit Angst und Schmerz zu tun hat, wiederkehrende Themen. Ja. Wiederkehrende Themen, ja? Birgit, wenn du ein Thema hast, was einmal auftaucht im Leben, einmal hat es mit einem Freund nicht geklappt oder einmal Stress an der Arbeit oder einmal betrogen worden um Geld oder sowas, ist okay. Aber wenn das mehrfach auftritt, ich habe immer Pech mit Geld, ich bin immer betrogen worden oder ich habe immer Pech mit Männern oder mit Frauen oder immer Stress mit dem Chef, da ist ein Muster dahinter. Und dann ist es natürlich spannend zu gucken, wo ist denn das eigentlich entstanden? Und da kann man dann diese hypnotischen Techniken einsetzen. Man kann sie einsetzen für zur Schmerztherapie, zur Angsttherapie. Im ärztlichen Bereich sehe ich es da ganz bevorzugt. Mhm. Man kann es einsetzen zur Traumatherapie. Also es gibt die meisten Menschen, das sind emotionale Traumata. Viele Menschen haben emotionale Traumata. Echt erlebte oder so empfunden in der Kindheit. Das ist nicht immer die, oftmals sind es schlimme Dinge, die stattgefunden haben. Manchmal sind es aber auch nur Missverständnisse, die aber trotzdem dann so eine Blockade hinterlassen. Ja, also zur Beziehungsarbeit wäre das dann letztendlich. Ja, das heißt, ich mache den therapeutischen Anteil, mache ich eigentlich in der Praxis. Und wer jetzt sagt, Mensch, ich möchte aber nur meine Beziehung angehen und so, das ist nichts für einen Arzt, die können auch als Coach sozusagen zu mir kommen. Das heißt, ich arbeite mit diesen Methoden dann auch zur Performance-Steigerung oder zur Verbesserung für, in Beziehungen, wenn Menschen Probleme haben in Beziehungen. Weil die Beziehung, die ich mit anderen habe, ist niemals besser als die Beziehung, die ich mit mir selber habe. Ist auch so ein Gesetz letztendlich. Ja, und das heißt, so kann man das machen und das Feld ist weit. Und die Methode ist mächtig, aber auch nicht die einzige. Es gibt verschiedene Dinge, die man machen kann.
Und du hast eine große Toolbox, ne? Also dein Werkzeugkoffer.
Ja. Nein, bei mir ist es so, es ist. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Bauchladen, aber es ist im Grunde genommen so, dass sich für mich die Puzzlestücke vor ein paar Jahren zusammengefügt haben. Ich komme ja aus der klassischen sogenannten Schulmedizin, ich sage lieber Universitätsmedizin. Mhm. Und in Anlehnung an Jochen Handel, schönen Gruß an der Stelle, der darauf hingewiesen hat mich, dass es im Grunde genommen ein sehr unangenehmes Framing ist, Schulmedizin zu sagen, weil die Schulmedizin ist groß und sie macht viele gute Dinge. Und so wie sie eigentlich gedacht ist und vorgeht, wissenschaftlich orientiert, ist das auch richtig und gut. Aber sie hat bestimmte andere Nachteile. Das soll jetzt aber hier nicht das Thema sein. Und ich habe eben festgestellt, dass sie super ist im Bereich der akuten Behandlung. Ich bin Anästhesist, ich bin intensivmedizinisch aktiv, bin Notarzt. Und diese Sachen, da hat es für mich auch einen sehr hohen Stellenwert, weil es bringt nicht viel, eine Meditation oder eine Hypnose oder eine Entgiftung zu machen oder so etwas, wenn ich gerade sterbe und eine Wiederbelebung brauche oder verblute oder ersticke oder solche Sachen habe oder mein Stoffwechsel massiv aus dem Ruder gelaufen ist, was auch immer. Akutmedizin und auch ein guter Teil der operativen Medizin hat einfach einen hohen Stellenwert. Aber in dem Moment, wo es ins Chronische geht, habe ich eben gelernt oder gesehen, beobachten dürfen, dass es nicht immer weniger gut funktioniert eigentlich. Und da eben diese alternativen, komplementären Methoden einen zunehmenden Stellenwert bekommen. Ja. Und damit habe ich mich halt beschäftigt zunehmend und dann sind vor ein paar Jahren für mich die Puzzlestücke so zusammengerutscht, dass ich gesagt habe, natürlich muss man das verbinden und machen. Ja. Und da aus diesem Ansatz heraus ist diese Idee halt entstanden und mit der Hypnose gibt es eben einfach ein Werkzeug, wo man schon vieles machen kann. Und wenn ich dann auch noch auf der stofflichen Ebene das reguliere, was man leicht regulieren kann, dann habe ich schon ganz, ganz viel getan, um gesund zu bleiben, präventiv und auch viele Erkrankungen, die man hat, werden besser darunter.
Ja. Ich bin so froh. Also lieber Golo, ich hänge an deinen Lippen und ich habe so das Gefühl, du sprudelst da so raus. Es ist dir wirklich ein Anliegen. Dich braucht man gar nicht fragen. Du bist sozusagen selber schon jemand, der das zusammenfassen will und in die Welt bringen will, weil du das auch aus deinem Herzen heraus machst. Ja. Und es ist dir so ein Anliegen und ich habe natürlich noch ganz viele Fragen. Ich hoffe, dass ich da nochmal mit dir anknüpfen darf.
Ja klar, ich bin der Meinung, jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit und wir kommen hier auf die Welt, ohne dass wir das Betriebssystem erklärt bekommen. Und so, also es ist klar, man kann es schwierig machen, aber viele Dinge kann man auch einfach erklären. Und ich kann mit wenig Sachen schon sehr viel erreichen. Und wenn Menschen ein Bewusstsein dafür haben, so, du hast vorhin gesagt, wer soll zu mir kommen?
Ja.
Das ist vielleicht die Antwort darauf. Es sind nicht bestimmte Krankheitsbilder, sondern Menschen, die ein Bewusstsein dafür haben, dass sie selbst verantwortlich prüfen wollen, was sie selber regulieren können und wie sie, weil sie ihre Selbstregulation aktivieren können, reaktivieren können, wie sie entgiften können, wie sie ihr System, ihr Betriebssystem besser kennenlernen können, um sich selber gesund zu erhalten oder wieder gesund zu werden.
Ich möchte ja,
die dürfen gerne, sollen mich gerne ansprechen.
Hast du noch einen Platz für mich? Ich finde,
ja, das klar.
Ich höre dir zu und denke, ja, na klar, ich mache schon ganz viel. Klar, ich habe auch Medizin studiert, aber ich habe so das Gefühl, man ist auch nie ganz am Ende mit den Dingen. Und ich habe festgestellt, wie viel es mir gegeben hat, durch verschiedene Therapien zu gehen. Und ich möchte da auch noch weitergehen. Ich glaube, da ist einfach noch ganz viel Potenzial. Und ich kann mir aber auch vorstellen, Golo, dass du ganz gut ausgebucht bist. Ich weiß es nicht, aber ich werde mal bei dir anklopfen.
Mach das.
Als Therapiepartner und auch nochmal als Therapeut. Und für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Golo. Es war wirklich ein Fest, dir zuzuhören.
Ja, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich das Privileg habe, mit dir zu sprechen und deine charmante Art genießen zu dürfen. Und ich freue mich, dich bald besuchen zu können. Ich bin im... Ja. Februar, März, April komme ich regelmäßig an Hamburg vorbei, so muss ich sagen. Da werde ich meine nördlichen Kontakte,
ja,
habe ich dann die Gelegenheit, die on the fly sozusagen auch mal live,
ach, super,
zu besuchen.
Super, echt, bitte unbedingt. Also ich freue mich sehr und hoffe auch ein nächstes Mal, lieber Golo.
Hier geht, alles Gute,
bis dahin.
Dankeschön.
Danke dir.
Tschüss.
Bis dann, tschüss.